So, heute ist ja Pfingsten. Und ich denke, zum Pfingsten erwartet man ja in der Regel eine Predigt zum Thema Heilige Geist oder Entstehung der Gemeinde. Mit der Tradition möchte ich jetzt heute mal brechen. Das liegt daran, dass wir in der Abstimmung vor 14 Tagen irgendwo einen Fehler drin hatten und ich jetzt heute das Thema drin habe, das man eigentlich wirklich für 14 Tage vorbereitet hat. Das Thema ist Nachfolge. Ist auch ein Thema, das erst möglich ist, wenn wir das Pfingstereignis zugrunde legen. Den Nachfolger können wir nicht aus uns selbst, sondern nur durch den Heiligen Geist, den Gott ausgegossen hat über die Gemeinde. Ja, das Thema Nachfolge beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Zeit. Ich werde regelrecht verfolgt davon. Ständig werde ich auf die eine oder andere Art damit konfrontiert. Bitte versteht mich nicht falsch, wenn ich hin und wieder wir sage in der Mehrzahl. Ich möchte hier niemand anpredigen. Jeder soll sich selbst prüfen. Ich beziehe mich da in allen Dingen selbst mit ein. Mir geht es in dieser Predigt jetzt darum, über die Kosten der Nachfolge zum Nachdenken anzuregen. Es ist doch ein Phänomen. Ich frage mich, wir haben es doch schon ein paar Mal thematisiert oder versucht zu thematisieren, auch im Gebet. Ich frage mich immer wieder, wieso so viele Christen vom Glauben wieder abfallen, beziehungsweise wieso unser Glaubensleben stellenweise in unserer Kultur scheinbar immer mehr zu verkümmern scheint. Kommt es vielleicht daher, dass wir eher so leben, als ob Jesus uns nachfolgen müsste und nicht wir ihm? Ja, ein christlicher Glaube ohne das Preisschild der Nachfolge ist zwar zeitgemäß in der heutigen Zeit, aber es ist auch billig, unattraktiv und leblos. Ist doch kein Wunder, dass viele mit diesem Jesus, der hier gezeigt wird, nichts anfangen können. Billige Gnade heißt Gnade als Ramschware, als Schleuderware. Bonhoeffer hat gesagt, Gnade ohne Preis und Kosten. Jeder kann ein bisschen glauben und Gott, der liebe Gott, der liebt und vergibt, weil Gnade und Vergebung in Hülle und Fülle vorhanden sind. Doch wer so denkt, der steht mit einem Bein im Morast und wird über kurz oder lang mit seinem Glaube Schiffbruch erleiden. Ja, die Frage ist, was habe ich davon, wenn ich Jesus nachfolge? Diese Frage nach dem Gewinn wird von vielen ganz automatisch gestellt. Es ist zwar richtig, die Kosten der Nachfolge zu überschlagen, das hat auch schon Jesus zu den Menschen seiner Zeit ganz klar gesagt. Lesen können wir das im Lukas-Evangelium im Kapitel 14, in den Versen 25 bis 35. Wer seine Bibel hat, kann mitlesen. Ich lese vor. Es ging aber eine große Menge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht zu Ende bringen. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000. Wenn nicht, so schickt er einen Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Es ist weder für den Acker noch für den Mist nütze, sondern man wirft es weg. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Allerdings geht es hier wohl eher darum, dass wir uns das vorher überlegen sollen, was uns Nachfolge kostet. Ob du, ob wir, ob ich bereit bin, diesen Preis auch zu bezahlen. Das Problem der heutigen Zeit ist, dass viele Christen die Kostenfrage überspringen. Sie überspringen sie vor allem, wenn sie den Leuten von Jesus erzählen. Denn es geht nur noch darum, dass Gott uns in seiner Liebe erkauft hat, um sich dann um unsere Probleme zu kümmern, wenn wir uns dann entschlossen haben, ihm nachzufolgen. Wir verschweigen, was Jesus der Menschenmenge ganz klar vor Augen stellt. Nachfolge kann uns mitunter einen sehr hohen Preis kosten. Ja, aber wir wollen doch die Leute nicht schon gleich am Anfang vergraulen. Das ist richtig. Ich muss Ihnen nicht gleich beim ersten Mal mit dem Vorschlaghammer kommen. Aber wenn ich es komplett unterschlage, wen wundert's, wenn sich viele bekehren und wenn dann Probleme kommen, und sie kommen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dann fangen sie sich plötzlich an zu fragen, ja, was bringt mir das jetzt, dass ich Christ bin? Wieso hilft mir Gott nicht? Was habe ich denn nun davon, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gegangen bin und brav meinen Zehnten gezahlt habe, wenn ich das denn überhaupt tue? Das habe ich doch Jesus mein Leben gegeben. Und weiter war das. Viele dieser Christen wenden sich dann enttäuscht wieder von diesem Gott ab, der sich so rein gar nicht um sie zu kümmern scheint. Weder um ihre Finanzen, noch um ihre Gesundheit, ihren Arbeitsplatz und um sonst alles. Dabei hatten sie sich doch so toll vorgestellt, wenn man erstmal ein Kind des Allerhöchsten ist. Viele Gruppierungen tragen ja auch zu diesem Denken bei, indem dort das Wohlstandsevangelium gepredigt wird. Ist doch gut, dass Jesus sich nicht gefragt hat, was es ihm denn bringen würde, wenn er für uns ans Kreuz ging. Es ist ja jetzt schon eine Weile her, da waren wir in Hemberg in der Schweiz für Freizeit. Auf der Nachhausefahrt ist eine Predigt im Radio gekommen. Da ging es darum, bin ich ein Nachfolger Jesu oder bin ich ein Konsumchrist? Interessant ist, was auch in dem Internetlexikon in Wikipedia zu dem Stichwort Nachfolger Jesu steht. Ich lese es mal vor. Als die Nachfolger Jesu bezeichnen Christen oder als Nachfolger Jesu bezeichnen Christen eine Lebensweise, die sich von Jesus Christus leiten lassen will und im Glauben an seine Lehre und seinem Vorbild ihm ganz zu folgen versucht. Um das geht's. Ich versuche, ach, das ist richtig. Wir werden es nämlich nie ganz schaffen, aber es sollte zumindest unser Bestreben sein. Wir versuchen ihm ganz, nicht halb, nicht teilweise, nicht nur sonntags oder wenn es uns gerade nach ist. Nein, wir versuchen ihm ganz nachzufolgen. So wie man in Markus 2, Vers 14 den Auftrag Jesu ganz klar lesen, komm und folge mir nach. Ja, die Welt, die weiß oft besser wie wir, wie ein Christ sich zu verhalten hat. Die Predigt, die wir gehört haben, die hieß Jesus im Mittelpunkt. Was passiert, wenn dieser Mittelpunkt oder der Schwerpunkt sich verschiebt? Ihr alle wisst, was ein Kreisel ist. Ich denke, als Kind hat jeder einer gehabt und damit gespielt. Ich habe leider keiner gefunden, den man hier irgendwo jetzt drehen kann. Also wenn ein Kreisel perfekt ausgerichtet ist, dann läuft er absolut rund. Wenn aber die Mitte nicht stimmt, was passiert dann? Dann fängt er an, rumzueiern. Genauso ist es. Und genauso ist es doch auch mit unserem Leben oder mit unserem Gemeindeleben. Wenn sich alles um Jesus dreht, dann läuft alles rund. Wenn sich aber die Gewichtung verschiebt, dann fange auch mir an, rund zu eiern. Ja, die Frage ist Gott in unserem Leben der Kellner oder ist er der König? Gott unternimmt alles, damit wir zu ihm finden. Jedoch dürfen wir das nicht falsch verstehen. Denn trotzdem dreht sich nicht alles um uns. Nicht wir sind die Mitte, sondern Jesus Christus soll unser Mittelpunkt sein. Der Schöpfer des Universums, der ist nicht unser Kellner, der seine kleinen Geschöpfe fragt, was sie denn gern hätten, um dann unsere Bestellung aufzunehmen und sie umgehend zu erfüllen. Sicher findet es jetzt mancher etwas überspitzt, aber prüfen wir uns doch mal selbst, verhalten wir uns nicht manchmal so. Ja, Jesus hat sich wie ein vollkommener Diener verhalten. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Aber trotz allem ist er der Herr aller Herren. Der Herr der Heerscharen. Der König der Könige. Wenn Gott uns all unsere Wünsche erfüllen würde, dann wäre es die Frage, ob wir Gott nicht nur lieben, weil wir in ihm eine Art Wunscherfüllungsautomat sehen. Oder lieben wir Gott um seiner selbst willen, egal ob er uns gibt, was wir zum Teil vielleicht sogar auf Knien über lange Zeit von ihm erflehen oder nicht. Auch wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, einfach im Vertrauen drauf, dass Gott besser weiß, was gut für uns ist und was uns vielleicht sogar schadet. Auch für Gemeinde ist es wichtig zu prüfen, ob sie nur dazu da ist, um die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen, die kommen, oder ob sie Christus-zentriert ausgerichtet sein will. Eine Bibelstunde lesen wir ja gerade Korintherbrief. Ich möchte an der Stelle immer wieder ermutigen, versucht, dass er da keine Stunde versäumt und bringt mit, wer euch einfällt und wenn ihr mitbringen könnt. Es werden noch ein paar interessante Wochen, die vor uns liegen. Also im Korintherbrief haben wir zum Beispiel auch gerade gelesen, dass Paulus der Gemeinde sagt, dass er sich selbst vorgenommen hatte, unter ihnen nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 2, das Wort vom Kreuz. In einer Gemeinde, der kaum noch vom Kreuz und dem Gekreuzigten geredet wird, hat diese Gemeinde mit der Botschaft ihre geistliche Mitte verloren. Und es muss geschehen, was geschehen wird. Sie wird ins Trudeln geraten. Im Korintherbrief wird die Gemeinde auch als Tempel Gottes bezeichnet. Das haben einige christlichen Gemeinden mittlerweile wohl aus dem Fokus verloren. Wenn es nur noch darum geht, hohe Mitgliederzahlen zu verzeichnen. Ja, dort, wo das Wort vom Kreuz gepredigt wird, da ist kein Platz für ein Kuschelevangelium. Die Leute, die wollen nicht hören, dass sie Sünder sind und verloren gehen, wenn sie nicht umkehren. Auch für viele schon bekehrte Christen ist es unangenehm, in den Spiegel zu schauen, der Gottes Wort nun mal ist. Gottes Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, können wir im Hebräerbrief nachlesen, Kapitel 4, Vers 12. Wenn sowas gelehrt wird, dann sorgt es in den meisten Fällen in der heutigen Zeit nicht mehr für gefüllte Hallen. Ich sage bewusst in der heutigen Zeit. Für viele von euch ist Wilhelm Busch noch ein Begriff. Zu seiner Zeit war es etwas anders. Da strömen die Menschen zusammen, um ihn predigen zu hören. Und er hat wahrhaftig kein Blatt vor den Mund genommen. Aber was ist, wenn es in unseren Gemeinden zwar viele geköderte Menschen gibt, die sich von einer Wohlfühlbotschaft einfangen lassen, aber kaum noch wirklich bekehrte Nachfolger? Ein wahrer Nachfolger Christi, der denkt nicht, was hat's mir gebracht, sondern was kann ich dem Herrn bringen? Er denkt nicht, was nutzt es mir, sondern wie nutze ich dem Herrn? Überprüfen wir doch alle mal da unser eigenes Denken. Leider nimmt es in der heutigen Kultur immer mehr überhand, dass die Leute dieses ich-zentrierte Denken haben. Bedenke mal auch, es ist ein Endzeitzeichen in der Gemeinde. Diese Ich-Zentriertheit, dass der Egoismus zunehmen wird. Nichts anderes ist es nämlich. Bei unserem eigenen Glauben steht oft im Vordergrund, was habe ich für Nutzen davon? Was habe ich zum Beispiel davon, dass ich in diese oder in jene Gemeinde gehe? Ja, die Predigt heute, die hat mir aber mal wieder gar nichts gerade gebracht. Sollte man vielleicht lieber nicht mal fragen, was bringe ich der Gemeinde? Was hat meine Gemeinde davon, dass ich dorthin gehe? Wie kann ich mich einbringen, dass die Gemeinde davon profitiert? Aber nein, die Erwartungen sind hoch. Das Musikprogramm muss passen. Der Lobpreis, der muss emotional sein. Der Prediger soll ansprechend predigen, aber bitte nicht zu lang und nichts, wo man mir dabei auf die Füße tritt. Die Atmosphäre muss stimmen, die Räumlichkeiten müssen gemütlich sein und so weiter und so fort. Merken wir was? Ich, ich, ich und nochmal ich. Und wo finden wir da Gott? Er darf sich irgendwo als Randfigur in unserem Leben aufhalten, um unsere Wünsche zu erfüllen. Mit wem glauben wir eigentlich, dass wir es zu tun haben? Was für ein Gott ist es, der sowas mit sich machen lässt? Da fällt mir wieder Wilhelm Busch ein, als er einmal bei einer Straßenkundgebung dabei war und dem Redner zuhörte, der über Gott herzog. Und hat gesagt, wie er ihm mal die Meinung geigen wird, wenn er mal vor ihm steht. Er bräuchte so einen Gott nicht. Hinfahrt mit diesem Gott, hat er gesagt. Ja, was hat Wilhelm Busch gemacht? Er ist dann hingegangen zu dem Redner und hat gesagt, geh du mal runter von der Kiste, geh mal her, lass mich mal darauf. Dann stellt er sich auf diese Kiste und sagt, ja, hinfahrt mit diesem Gott. Und der Redner hat dann den Pfarrer Busch ganz verdutzt angeschaut und hat gesagt, wie, du bist doch ein Pfaffe, wie kannst du sagen, hinfahrt mit diesem Gott? Und was hat dann Wilhelm Busch gesagt? Er hat gesagt, der Gott, von dem du redest, den wir verklagen können, das ist ein Götze, den gibt es nicht. Und zu dem sage ich, hinfort mit diesem Gott. Ein Gott, der sich von uns zur Rechenschaft ziehen lässt, der uns Fragen beantworten muss, so ein schwacher Gott kann niemand brauchen. Zu diesem Gott sagt er, hinfort mit diesem Gott. Und ist nicht genau so, wenn wir Gott mit unserem Gottesbild auf unser menschliches Niveau herunterholen und ihn uns so zurechtbiegen, wie er uns in den Kram passt, dann machen wir aus Gott einen Götze. Gott wird so von jedem Menschen seine eigene Schablone gepresst, auch von uns Christen. Aber so läuft's nicht. In Hiob 9, Vers 3 können wir lesen, dass wir Gott auf 1000 Fragen nicht eine einzige Antwort werden geben können. Gott wird uns fragen, nicht wir ihn. Gott ist nicht in unserer Schuld, nur weil wir uns für ihn entschieden haben. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass manche Christen denken, Gott müsse doch froh sein, dass er so einen tollen Hecht wie mich im Boot dabei hat. Was für ein Glück für ihn, dass er so jemand wie mich gefunden hat. Sollte mir nicht viel mehr fragen, was hat Gott eigentlich von mir? Ist unser Christsein eher ein Mitlaufen oder ist es ein Nachfolgen? Bei Mitläufern wird über kurz oder lang irgendwann der Zeitpunkt eintreten, der in Johannes Kapitel 6, Vers 66 beschrieben ist. Was lesen wir da? Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Warum haben sich viele abgewendet? Weil sie seine Rede zu hart fanden. Es war ihnen ein Ärgernis und sie murrten darüber. Ich habe mal ein Beispiel gehört, welches gut den Unterschied zwischen einem Mitläufer und einem Nachfolger veranschaulicht. Ein Mitläufer Christi wird in einer Arena auf den Zuschauerrängen sitzen. Ein Nachfolger, der ist vermutlich eher mit drin und wird zur Belustigung der Zuschauer vielleicht sogar kämpfen und wenn nötig auch sterben für seinen Herrn. Ein Mitläufer, der rennt davon, wenn es anstrengend oder brenzlig wird. Ein Nachfolger aber, der bleibt und hält die Treue. Mitläufer, der geht, wenn der Wohlfühlfaktor in der Gemeinde zu sehr abnimmt. Nachfolger aber, der ist bereit, sich mit seinen Gaben von ganzem Herzen einzubringen. Ja, ein Mitläufer, der möchte vor allem bedient werden. Nachfolger aber, der ist bereit zu dienen. Gott und den Menschen. Zu was zählst du dich? Zu was zähle ich mich? Welchen Preis bin ich? Welchen Preis bist du bereit für deinen Glauben zu bezahlen? Was wird am Ende deines Lebens mit Jesus einmal stehen? Was bleibt, wenn du deine Lebensbilanz ziehst? Was du für Jesus getan hast? Oder was er für dich getan hat. Der große Nutzen und Gewinn einer intensiven Jesus-Nachfolge, der ist ein verändertes Leben. Er nimmt uns den Ballast unserer Sünde ab. Ja, wir bekommen eine Herztransplantation, ein neues Herz, wie es in Ezekiel 36, in den Versen 26 und 27 beschrieben ist. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.
Halleluja!
Er will unser Leben heil machen. Er will uns ihm immer ähnlicher machen. Das geht aber nur, wenn wir auch mit ihm leben. Wenn er unser ganzes Denken ausfüllt und wir eben nicht bereit sind, 5 Grad sein zu lassen, wenn es um Dinge geht, von denen wir wissen, dass es gegen Gottes Wille ist. Nachfolge lässt die besten Früchte deines Lebens gedeihen. Ja, Jesus hat sich an uns verschenkt, an dich, an mich. Er hat alles hingegeben für uns. und hat für all unsere Sünden einen schrecklichen Preis bezahlen müssen. Das ist das, was er für uns getan hat. Wie können wir hier nur denken, er müsse deshalb auch unser Erfüllungsgehilfe sein, damit es uns gut geht? Nein, ich muss mich genauso verschenken, wenn ich meinem Vorbild nacheifern möchte. Ich soll nicht drüber nachdenken, welchen Nutzen ich habe, wenn ich jemand helfe oder wenn ich mich irgendwo einbringe, sondern einzig und allein, wie kann ich Jesus, meinem Herrn und Erlöser, nützlich sein. So wie auch jede zwischenmenschliche Beziehung auf Dauer nicht funktionieren kann, wenn sie aus zwei Egoisten besteht, die ständig nur ihren eigenen Vorteil im Kopf haben. So wird auch eine Gemeinde irgendwann zerbrechen, wenn die Gemeindeglieder nur darauf bedacht sind, aus was sie Nutzen für sich selbst ziehen können. Ja, das Evangelium besteht aus zwei Säulen. Das Wort und die Tat. Wenn nicht in beide Teile investiert wird, dann hinkt der Glaube. Wenn beide miteinander harmonieren, dann wird unsere Nachfolge authentisch sein. Wenn wir die Leute nur mit Worten totschlagen, aber keine Taten, die aus der Liebe heraus entspringen, zu finden sind, dann ist uns nichts Nutze, wie wir auch in 1. Korinther 13, Vers 3 lesen können. Überall in der Bibel werden wir aufgefordert, gute Werke zu bringen. Ja, es soll den Spöttern das Maul stopfen, hat Luther mal genannt. Andererseits, wenn wir nur hilfsbereit sind, ohne dass auch die entsprechenden Worte des Evangeliums weitergegeben werden, dann ist es den Menschen, denen wir helfen, zwar im Moment sehr angenehm und wir stehen gut da vor der Welt, aber was nützt es dem Menschen, der die ganze Welt gewinnt und an seiner Seele Schaden nimmt? Bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Wenn ein Mensch deswegen verloren geht, weil wir ihm nicht die gute Nachricht von der Erlösung durch Jesus Christi gebracht haben, dann wird Gott selbst Rechenschaft von dir, von mir, von jedem von uns fordern. Für die Menschen, die um unserer Bequemheit, um unserer Faulheit, unserer Halbherzigkeit willen verloren gehen. Nachlesen können wir das in Hesekiel Kapitel 3, in Versen 18 bis 19. Wer seine Bibel mit dabei hat und jetzt mitlesen kann, der liest es bitte daheim nach. Das sind so wichtige Verse. Da spüren wir, wie Gottes zweischneidiges Schwert Mark und Bein in unserem Herzen trennt. Hesekiel Kapitel 3, 18 und 19. Schreibt es euch auf, damit ihr es nicht vergisst. Wenn ich zum Gottlosen sage, du musst sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um ihn vor seinem gottlosen Weg zu warnen und am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen, und er kehrt sich doch nicht von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Missetat willen sterben. Du aber hast deine Seele errettet. Der Text geht noch weiter. Geht es auch um die Verantwortung, die wir als Gläubige gegeneinander haben. Nehmt euch die Zeit und lest es daheim mal nach. Es ist sehr wichtig. Ja, Worte und Taten, die können nur auf einem Nährboden der Liebe wachsen. Beide Säulen sind wichtig. Aber alles soll durch die Liebe motiviert sein, sonst ist es sinnlos und vergeudete Zeit in den Augen Gottes. Es ist nichts wert vor Gott. Wenn der Gehorsam, der Nachfolge und die Freiheit, die Gnade mit sich bringt, in einer gesunden Spannung zueinander stehen, dann wird der Glaube kraftvoll. Denn dann lebe ich nicht mehr aus meiner eigenen Kraft heraus, sondern ich werde angetrieben vom Geist Gottes in mir. Ich muss da nicht mehr gehorsam sein, aber ich will, denn ich kann gar nicht mehr anders. Das hat dann nichts mit Druck zu tun, der einen krank macht oder krank machen kann. Es kommt aus mir heraus und verändert so nach und nach meine Natur. Gottes Geist in mir bewirkt diese kleinen und großen Veränderungen. Das geschieht nicht einfach automatisch, weil ich mich mal bekehrt habe, sondern es ist ein Prozess, den ich ganz bewusst nicht nur zulassen muss, sondern ich muss es auf Knien vor Gott erflehen. Wie heißt, bringe her dein Herz. Gott vergewaltigt uns nicht. Bringe her dein Herz und ich will dir ein neues geben. Es muss uns ein Anliegen sein, von Gott verändert zu werden. Auch eine Ehe hat mit Investitionen zu tun, wenn wir mal das Beispiel nehmen. Man ist ja nicht deswegen 50 Jahre verheiratet, weil man sich irgendwann mal das Ja-Wort gegeben hat. Sondern auch diese Beziehung lebt von Investitionen. Zeit, Liebe, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Und genauso ist es auch mit unserer Beziehung zu Gott. Der Glaube, der begründet sich nicht allein auf die eine Entscheidung, die ich mal getroffen habe, als ich zu Jesus gesagt habe, ja, ich will. Er entfaltet sich nach und nach. Nur wenn wir mit Jesus unterwegs sind und Zeit mit ihm verbringen, mit ihm in Kontakt sind, Zeit mit Bibellesen und Gebet verbringen, dann bleibt der Glaube lebendig. In Johannes Kapitel 15, Vers 1 lesen wir: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wenn die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und man wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wenn ich also meine, ich könnte mich einfach nur entspannt zurücklehnen, nachdem ich mich einmal für Jesus entschieden habe, oder aber auch derjenige, der alles gibt und aus seiner eigenen Kraft heraus versucht, vor Gott zu bestehen und dann irgendwann entkräftet am Wegesrand liegen bleibt, weil er es eh nicht schafft, der hat das Wesen der Nachfolge noch nicht richtig verstanden. Ja, es ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Es darf mir nie egal sein, ob ich gehorsam bin oder nicht. Es kann mir gar nicht egal sein, wenn ich das Wesen der Liebe des Vaters einmal richtig begriffen habe. Und jetzt genau ist der springende Punkt. Hast du schon begriffen, wie sehr dich Gott liebt? Ich weiß, irgendwie kommt es immer wieder in meine Predigte vor, aber es ist der wesentliche Kern, wenn ich als Jesu Nachfolger ein kraftvolles, vertrauensvolles, von Gehorsam geprägtes und von Liebe getragenes Christenleben führen möchte. Wenn ich diesen Weg nicht finde, dann werde ich entweder von der Sonne ausgedörrt am Wegesrand liegen bleiben oder unter den Dornen ersticken. Gott hat mir das immer mehr klar gemacht, nachdem ich schon so lange gläubig bin und selbst schon so manchen Kampf zu kämpfen hatte und nicht nur einmal in der Gefahr stand, als Christenleiche am Wegesrand liegen zu bleiben. Deshalb ist es mir wichtig, euch das immer wieder und wieder weiterzugeben. Ja, wir schaffen es nicht aus eigener Kraft, gehorsam zu sein. Dieser Kampf ist von vornherein verloren. Andererseits soll man doch aber gehorsam sein. Es gibt in der Bibel insgesamt 26 Bibelstellen zum Thema Heiligung. Aus Zeitgründen möchte ich da nur den einen oder anderen vorlesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 15 und 16. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. 3. Mose 19, Vers 2. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Zweite Korinther 7, Vers 1. Weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Da gibt es noch viele, viele Stellen mehr. Wir sehen also, Gott nimmt dieses Thema sehr ernst. Paulus schreibt in Römer 7, Vers 24, Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? So beschreibt er das Spannungsfeld, das wir, denke ich, alle kennen. Allein der Geist Gottes kann diese Veränderung in dir, in mir bewirken. Wenn ich mich dem Wasserbad Gottes aussetze, darin eintauche, mich hinein vertiefe, dann wird dieses Wort mich mit der Zeit durch den Heiligen Geist immer mehr verändern. Das Verhältnis, das du zum Wort Gottes hast, beschreibt auch gleichzeitig dein Verhältnis zu Gott. Dem wahren Nachfolger Christi ist sein Wort lieb. Es ist seine tägliche Speise. Er zerkaut es, er wird es sich auf der Zunge zergehen lassen, um es dann herunterzuschlucken und zu verinnerlichen. Dann kann es gar nicht anders sein, als dass es ihn immer mehr verändern wird in das Bild, das Gott in ihn hineingelegt hat. Jesus selbst ist das Wort, wie wir auch in Johannes 1, Vers 1 lesen können. Nur so ist es also möglich, dass ich in Jesus bleiben kann und er in mir. Wer Jesus liebt, sollte deshalb zwangsläufig auch das Wort Gottes lieben, denn er selbst offenbart sich uns darin. Auch die Stellen, die nicht angenehm zu lesen sind. Denn das sind die Stellen, die uns die Veränderung aufs Herz legen. Ist mir aber egal oder ist einfach nur Pflichtlektüre, die wir einmal in der Woche in der Bibelstunde herunterspulen oder während der Predigt über uns ergehen lassen, dann sollte man uns wirklich mal fragen, ob wir nicht vielleicht doch nur Mitläufer sind. Wer mit den Worten der Bibel lebt und vielleicht auch ein paar Bibelverse auswendig kann, der hat auch inwendig einen Schatz, auf den der Heilige Geist in Krisenzeiten zugreifen kann, um uns zu trösten, zu ermutigen, aber auch zu ermahnen. Ich kann jeden nur dazu ermutigen, sich betend mit Gottes Wort zu beschäftigen. Gottes Plan mit unserem Leben ist es, uns zu brauchbaren Nachfolgern zu formen, die viel Frucht für ihn bringen und die jetzt schon aus der Kraft und Fülle des Heiligen Geistes heraus ein erfülltes Christenleben führen sollen. Die Frage ist, willst du das? Uns gebrauchen lassen zu Gottes Ehre und ein echter Nachfolger werde. Willst du das? In Jeremia 18, in Versen 1 bis 4, lesen wir vom Ton in der Hand des Töpfers. Um das Thema Nachfolge abzurunden, würde ich gerne in den nächsten beiden Gottesdienstsonntagen mit euch zusammen einen Film über die Arbeit eines Töpfers anschauen, der die verschiedenen Phasen seines künstlerischen Formens sehr eindrücklich mit dem Arbeiten Gottes an uns selbst in Verbindung bringt. Es hat einige neue Perspektiven über das Wirken Gottes in unserem Leben zu vermitteln. Ich wünsche uns allen, jedem von euch und vor allem auch unserer Gemeinde als Ganzes, dass wir alle wahre Nachfolger Christi sind und wenn nicht, dass wir es werden zu Ehre unseres Herrn. Lasst uns zum Abschluss noch beten.